Es wird eine witzige Folge. Sie schon kommen. Hallo zusammen, Welt da draußen, hello world. Das ist der Young Urban Anesthesiologist Podcast aus Göttingen. Alles zum Thema Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerzmedizin und Palliativmedizin oder so ähnlich. Wir schulden euch noch eine Dobutamin-Folge. Das ist das, was wir uns heute vorgenommen haben, dass wir die Tipps und Tricks, Feinheiten und Details zu diesem Thema rauskramen und aufbereiten. Was uns auch noch beschäftigt, ist die Zukunft von Twitter. Da habe ich noch keine endgültige Meinung, wie wir uns da in Zukunft aufstellen und verhalten werden. Der Mastodon-Account ist schon angelegt, aber der ist noch nicht gepflegt oder noch nicht schön und wird auch noch nicht überwacht und gemonitort. Also das ist, was uns beschäftigt. Dann gab es auf Spotify so eine kleine Flut an den Jahresrückblicken und Zusammenfassungen. Und da haben eine ganze Reihe von Leuten uns sehr nett Feedback gegeben und uns geschrieben, wie viel Zeit sie mit unseren Stimmen in Autos und wo auch immer verbringen. Das finden wir total krass und freuen uns natürlich total. Vielen Dank dafür. Mit von der Partie heute, habt ihr vielleicht schon gehört, sind Ralf und Clemens.
Uhu. Moin.
Und wie gesagt, dann lass uns auch einfach ins Dobutamin-Schema oder zum Dobutamin springen.
Soll ich mal ganz kurz was zur Einleitung sagen, sozusagen?
Ja.
Sozusagen.
Sozusagen.
Latmeralf und sozusagen sind wieder da. Also ganz grundsätzlich ist Dobutamin eben ein synthetisches Katecholamin, was ja manche von euch auch kennen und nutzen werden. Die chemische Struktur ist insofern interessant, als dass es eben eine Katecholgruppe wieder hat und, wie Deranged Physiology sagt, eine gigantische Anzahl an Aminosubstituenten. Und dadurch kommt eben, wenn man sich erinnert an die Katecholamin-Folge, eben eine hohe Beta-1-Selektivität. Und das Interessante am Dobutamin ist eben, dass es ein synthetisches Katecholamin ist und eben das Ergebnis ist von einem ganz interessanten Experiment, was 1975 gelaufen ist, von zwei Herren aus, ich nehme an, den USA, ich weiß es nicht ganz genau, die quasi so in einem Rahmen von Intelligent Drug Design ganz viele verschiedene Katecholamine ausprobiert haben und da verschiedene Seitenketten drangehängt haben und Aminogruppen und Hydroxygruppen und was auch immer alles und haben dann immer an Hunden ausprobiert, wie die kardiovaskulären Effekte so aussehen. Und die waren so ein bisschen unglücklich mit Isoproterenol, was sie fanden eben deutlich zu Tachykard macht und zu hohen Sauerstoffverbrauch hat und so weiter. Und sind dann eben auf die Idee gekommen, Dobutamin herzustellen. Ja, Dobutamin ist eben eine racemische Mixtur von zwei Enantiomeren. Das wiederum hat wieder Auswirkungen darauf, wie das Ganze kardiovaskulär funktioniert. Und jedes dieser beiden Enantiomere funktioniert halt oder hat so ein bisschen andere Auswirkungen auf die Hämodynamik. Und ja, letztlich angeboten wird es, soweit ich weiß, in 250 Milligramm Ampullen. Ich glaube, das ist bei uns auch so.
Das Übliche.
Genau.
Genau, ich finde das mit den Hunden, ich finde, wir sollten einfach, um das noch dramatischer zu machen, sagen, dass das immer Hundewelpen sind, die ganz süß sind.
Mit offenem Thorax, soweit ich das verstanden habe. Ja, wirklich. Damit man auch sehen kann, was passiert.
Ja, wie diese großen Hundeherzen dann einfach. Oh Gott.
Ja.
Ja. Genau, und das mit diesem racemischen Gemisch, das ist irgendwie das Besondere, was diese Substanz interessant, abgefahren und kontrovers macht. Weil durch diese, die Eigenschaften, die unterschiedlichen Eigenschaften der Racemate, kommt es da zu abgefahrenen pharmakologischen Effekten, die sich zum Teil potenzieren, zum Teil aufheben. Und am Ende kommt daher das Wirkspektrum. Aber das, genau das wollen wir in dieser Folge aufdröseln. Oder?
Absolut. Latmeralf, was sagst du denn dazu?
Auch wieder tatsächlich, dass das Latmeschema deutlich kürzer wird bei manchen Medikamenten, wenn man nachschaut. Die Liberation und Absorption ist irgendwie relativ klar in die Venen, IV. Keine orale Gabe, da wird es nicht groß wirken. Von der das Verteilungsvolumen ist relativ klein, finde ich. 0,2 Liter pro Kilogramm. Das ist ja im Vergleich zu unseren ganzen lipophilen Sachen deutlich geringer. Bei der Metabolisierung wird das Ganze von diesen Katechyl-O-Methyltransferasen in der Leber verstoffwechselt.
Das ist ja nichts Besonderes quasi für Katecholamine, sondern das ist der ganz normale Abbauweg für Katecholamine, COMT, und die Monoaminooxidasen auf der anderen Seite. Ne? Entschuldigung, ich grätsche rein.
Beziehungsweise die haben ja keine Lust auf Duotamin, das ist ihnen ja zu aufregend mit den ganzen Aminogruppen.
Die ist zu krass, ja. Aber die Ringstruktur kannst du halt angehen, aber die Aminogruppe
kriegen sie nicht hin.
Also wie alle anderen Katecholamine auch, gibt es zwei Substanzen, die das wieder abbauen, metabolisieren. Das ist einmal die Katechyl-O-Methyltransferase und die Monoaminooxidase. Und die Katechyl-O-Methyltransferase, das ist die Ringstruktur aufbrechen kann oder verstoffwechseln kann. Und die Monoaminooxidase geht eben die Aminoseitenkette an. Die Seitenkette vom Dobutamin ist jetzt halt so absurd lang, dass die Monoaminooxidase da irgendwie auch nicht klarkommt. Und also zumindest die übliche Gewebe-MAO. Und dann bleibt halt nur noch die Katechyl-O-Methyltransferase, um diesen Brenzkatechin-Ring aufzubrechen und das abzubauen. Und dann entsteht aus dem Dobutamin eine Substanz, die heißt 3-O-Methyldobutamin. Und das kann man dann noch weiter über die Leber verstoffwechseln zu, ja, also Glucuronidieren und mit Sulfatgruppen versehen, um es, unwirksam machen, trifft es in dem Fall halt auch nicht so richtig. Da gibt es nämlich noch wirksame Metaboliten, die nach der COMT-Transformation noch einen Effekt haben.
Ja, und ja, zur Clearance letztlich, man kann sagen, die Clearance Rate oder die Rate der Clearance ist anscheinend nicht saturierbar, also je höher man die Infusion dann einstellt, desto höher ist auch die Konzentration. Also da gibt es jetzt keine besonderen Effekte. Und auch ansonsten kann man sagen, der Start des Effekts ist auch sofort mit der Infusion gegeben. Also da braucht man keine Loading Dose oder solche Dinge. Genau.
Also ich muss nochmal zurückspringen zur COMT. Und zu dem Abbauprodukt des 3-O-Methyldobutamins. Das hat, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, dummerweise einen alpha-antagonistischen Effekt. Und das ist ja bei einer Substanz, bei der man eigentlich eher auf der agonistischen Seite unterwegs ist, natürlich doof. Oder zumindest wenig intuitiv und nicht hilfreich.
Aber das ist nur dieser In-vitro-Effekt, ne?
Genau. Der In-vitro-Effekt in wieder Hundewelpen. Man muss sich das vorstellen, das sind Hundewelpen, die leben in Reagenzgläsern.
Ich wollte gerade sagen, Moment mal.
In so großen Farmen.
Also was ich mich tatsächlich aus dem Studium erinnere, dass man solche Sachen gemessen hat, was jetzt wirklich sehr, sehr weit von in vivo weg ist. Im Physiologielabor, dass man einen Abschnitt einer Aorta von zum Beispiel Mäusen oder Ratten genommen hat und die dann praktisch so eingespannt hat, sodass du die Wandspannung messen konntest praktisch. Also du hast, weiß nicht, einen halben Zentimeter Aorta genommen, hast die Wandspannung reingemacht, hast das in so ein physiologisches Medium reingemacht und einfach praktisch mit zwei Häkchen gemessen, wie die Spannung aufbauen können. Und dann konntest du halt irgendwas reinmachen in dieses Medium, um dann zu schauen, wie die Wandspannung sich verändert. Zum Beispiel NO, das dann weniger Kraft aufgebaut hat, also vasodilatierend ist.
Ja, den Rest von der Ratte kann man dann an die Hundewelpen verfüttern.
Oh Gott. Mann. Ja. Okay, gut. Dobutamin funktioniert letztlich auf Beta-1-Rezeptoren auf die übliche Art und Weise über ein G-Protein gekoppelte Aktivierung der Adenylatzyklase oder Adenylylzyklase, wie es hier so schön heißt. Und die wiederum erhöht dann die CAMP-Konzentration in der Zelle und insbesondere also in Myozyten, wo es uns ja interessiert. Und daraufhin hat man dann eben mehr Calcium und eben verstärkte Kontraktilität des Herzmuskels. Und wie schon gesagt, macht eben Dobutamin leider nicht nur Effekte auf die Beta-1-Rezeptoren, sondern macht so ein bisschen auch noch andere Rezeptoren, die es mit beeinflusst. Und das besprechen wir gleich nochmal, nehme ich an. Genau, aber das ist schon mal ganz grob der Haupteffekt, dem der Dobutamin eben zugeschrieben wird, eben der Beta-1-Effekt.
Ja, vielleicht ist das auch gleich der Moment, wo wir über diese Eigenschaften von den einzelnen Stereoisomeren irgendwie sprechen. Wie gesagt, es ist ein Racematengemisch aus zwei spiegelbildlichen Molekülen, die dummerweise etwas unterschiedliche pharmakologische Eigenschaften haben. Also es gibt das Plus- und das Minus-Stereoisomer. Und die haben alle Einfluss auf Alpha 1, Beta 1 und Beta 2, aber dummerweise auf unterschiedliche Art und Weisen. Das müssen wir jetzt einfach einmal sagen, auch wenn man sich das in einer Tabelle anguckt, die wir euch in den Show Notes oder in den Kapitelbildern, die euch eine vernünftige Podcast-App anzeigt, natürlich verlinken.
Es gibt diese zwei Stereoisomere, mhm. Und die haben ihre Alpha 1, Beta 1, Beta 2 Wirkung. Das Plus-Stereoisomer, das hat eine hohe Affinität, aber gar keine agonistische Aktivität am Alpha-1-Rezeptor. Ich finde, das ist irgendwie eine wichtige Sache, die man dann auch sieht, wenn man sich die physiologischen Daten anschaut. Und ist ein voller Agonist am Beta-1-Rezeptor. Also es wird sozusagen die Herzfrequenz hochdrehen, sag ich mal vereinfacht gesagt. Und weil es nicht an Alpha-1 wirkt, sondern nur bindet, wird es nicht viel am Blutdruck machen. Also im Sinne von nach oben heben. Und für Beta-2 ist es ein voller Agonist mit wenig Potenz. Und ich finde, um das vielleicht noch so ein bisschen klarer zu machen, kann man die Verteilung von Blutdruck, Herzfrequenz und MAP über die Infusionsrate irgendwie sich nochmal aussprechen. Also für das Plus-Isomer wäre dann praktisch, die Herzfrequenz geht hoch nach einer Infusion.
Wenn man eine isolierte Infusion von dem Plus-Stereoisomer machen könnte. Was man
was irgendwie keiner macht, aber hey, lass uns drüber
sprechen. Es ist halt nicht käuflich verfügbar, aber in dem Studiensetting in Hundewelpen könnte man das Plus-Stereoisomer isoliert da reingeben und dann würde man beobachten, dass die Herzfrequenz hochgeht und der MAP runtergeht.
Dann ist ja irgendwie erstmal so, ja, das Plus-Stereoisomer ist eigentlich gar nicht so geil, wenn man sich das so anfühlt. Ne? Blutdruck geht runter, MAP geht runter, Herzfrequenz geht hoch. Super, cool, wir machen Schockindex.
Ja, wir machen einfach mal mehr Schock.
Ja, lass uns den Schock verstärken. Und andersrum, wenn wir jetzt von dem Minus-Stereoisomer sprechen, haben wir jetzt für Alpha 1 auch wieder eine hohe Affinität und eine partial-agonistische Aktivität, die aber irgendwie eine gewisse Stärke hat. Also da wird sich was an Alpha 1 tun, agonistisch. Und dementsprechend ist auch die wird der Blutdruck steigen. Der hat natürlich viele Gründe, warum er steigen kann. Aber ist zumindest erstmal der Effekt, den man beobachtet, dann, wenn man es infundiert, das Minus-Stereoisomer. Und ist halt im Vergleich zum Plus-Stereoisomer bei Beta 1 auch ein voller Agonist, aber die Potenz deutlich geringer und bei Beta 2 ein minimaler Effekt. Wenn man sich das physiologisch über eine Zeit anschaut, gehen Blutdruck, MAP, systolisch und diastolisch alle hoch und die Herzfrequenz geht aber nur ein bisschen hoch im Vergleich.
Ja.
Also ein bisschen besser, aber es ist irgendwie, sag mal, korrigiert mich, wenn ich es jetzt irgendwie falsch interpretiere, aber es hat so ein bisschen das Wirkspektrum wie so ein Noradrenalin zum Beispiel. Nicht ganz, aber so ein bisschen in die Richtung.
So vergleichbar, ja.
So von der physiologischen Effekt. Und dann
haben wir halt das Problem, dass wir ein Stereoisomer haben, was die Herzfrequenz signifikant steigert und eins, was so ein bisschen die Herzfrequenz steigert. Dann macht das Plus-Stereoisomer macht einen schlechteren MAP. Und das Minus-Stereoisomer macht einen besseren MAP. Und jetzt am Ende mischen wir das wild zusammen. So eine 50-50-Mischung ist das. Und dann ist die Frage, was kommt dann eigentlich raus? Und ist es smart, das zu benutzen? Und darauf ist die Antwort, vielleicht, das ist cool. Also es ist nicht so pauschal zu beantworten und es laufen da kontroverse Diskussionen, ob das eine gute Substanz ist oder nicht.
Aber vielleicht für den, was wirklich passiert jetzt, wenn man sich das nochmal anschaut, wieder für die Infusion, ein paar der Wirkungen können sich additieren, so ein Stück weit, und ein paar deletieren sich gegenseitig. Also so ein bisschen so wie Wellen, Täler und Berge. So ein bisschen, die löschen sich aus.
Resonanz.
So ein Stück weit, ja. Wobei das jetzt nicht ganz zutrifft, aber sagen wir mal, im Endeffekt, die Herzfrequenz geht nach oben, wenn man das Gemisch, das Racemat benutzt, nach einer Infusionsdauer. Mehr als jetzt bei Minus-Dobutamin. Und der Blutdruck steigt, aber nicht so, zumindest wenn man sich das in dem Diagramm anguckt, nicht so intensiv, wie wenn man jetzt nur das Minus-Dobutamin benutzen würde. Also Blutdruck geht nach oben, Herzfrequenz geht nach oben. Eigentlich eine Wirkung, die man sich vielleicht so wünschen würde, die aus meiner Sicht besser ist als jetzt eins von den beiden jeweils nur.
Ja, also gar nicht so ein krasser Einfluss auf den Blutdruck, aber also zumindest nicht effektiv auf den Blutdruck, aber wahrscheinlich über eine Steigerung der Inotropie oder der Herzfrequenz insgesamt eine HZV-Verbesserung. Und das ist das, was man sich von der Substanz verspricht, dass man in einem Schockzustand über eine HZV-Optimierung vielleicht noch ein bisschen was verbessern kann.
Ja, was man vielleicht auch nochmal ganz dringend dazu sagen muss, Blutdruck ist ja im Prinzip jetzt nicht der eine Wert, der vor allem einer Sache bestimmt wird. Ne? Wir haben das jetzt mehrfach so erwähnt, Blutdruck geht nach oben, aber das hat ja in diesem ganzen kardiovaskulären Teilen riesige Sachen, die dahinter stehen. Also da steht ja sowas wie der Herzindex, die Nachlast, systemvaskulärer Widerstand, all diese Sachen sind ja total da drin mit verwurzelt und da sind ja auch teilweise Wirkungen von dem Dobutamin. Das macht ja nicht einfach nur den Blutdruck hoch oder ein bisschen höher, sondern es senkt ja dann zum Beispiel Nachlast und dies und jenes. Nur vielleicht zur Erklärung, dass wir hier so einen einfachen Wert wie Blutdruck mehrfach erwähnen, der eigentlich komplexer ist.
Stichwort Dosierung, es gibt, also mir bekannt oder in unserem Krankenhaus verfügbar, ist einfach nur eine IV-Zubereitung mit 250 Milligramm auf 50 Milliliter. Klar ist das als Katecholamin was wir eigentlich nach Wirkung titrieren möchten, aber der Wirkungseintritt ist nicht so unmittelbar, dass man das hoch und runter fahren kann innerhalb von, ich sag mal, wenigen Minuten, weniger als 10 Minuten, sondern man muss schon so einen kleinen Moment warten, bis die Effekte spürbar oder messbar sind. Deswegen gibt das so ein, also machen wir das ganz pragmatisch so schrittweise, dass das in entweder Milligramm, Mikrogramm pro Kilogramm und Stunde oder in Milliliter pro Stunde irgendwie angegeben wird. Und dann sind das irgendwie relevante Schritte, irgendwie mit 5 Milliliter pro Stunde, 10 Milliliter pro Stunde, 15, 20, 25. 25 ist echt viel. Und dann geht es am Ende darum, was ist dein Erfolgskriterium oder wie misst du eigentlich deinen Erfolg deiner Maßnahme beim Dobutamin oder bei deinem Katecholamin. Und ich glaube, das ist eine Substanz, da kommt man ohne erweitertes hämodynamisches Monitoring nicht so richtig weiter, weil du, so wie Ralf gerade gesagt hast, halt nicht nur auf den Blutdruck und die Herzfrequenz gucken möchtest, sondern du möchtest eigentlich die Effekte auf den systemvaskulären Widerstand oder den Cardiac Index noch sehen und dann brauchst du halt ein Pico oder ein Pack oder was auch immer dir zum dein erweitertes hämodynamisches Monitoring da irgendwie verspricht. Also wenn ich an dem Punkt bin, wo ich darüber nachdenke, Dobutamin in mein Katecholamin-Regime, in meine differenzierte Katecholamin-Strategie zu ergänzen, ist das auch der Punkt, wo ich gerne mehr über meinen Patienten wissen möchte, als nur die arteriellen Blutdruck und eine Herzfrequenz.
Hattest du die Dosierung jetzt gesagt oder habe ich das...
Also wir machen dann die Perfusorspritze voll mit den 250 Milligramm pro 50 Milliliter und lassen die dann mit 5 Milliliter in der Stunde anlaufen und gucken nach 10 Minuten, ob sich der Pico oder welches hämodynamische Monitoring auch immer dann relevant verändert hat und gehen dann halt hoch oder machen es wieder aus. Also unter 5 Milliliter pro Stunde machen wir es nicht über 25 machen wir es auch nicht.
Und 5 Milliliter pro Stunde sind 25 Milligramm dann, ne?
Genau.
Nur um sozusagen in coolen Dosen zu sprechen und nicht lustigen Laufraten.
Ja, Gamma.
Ach Gott.
Oh je. Na gut, es gibt ja noch ein paar Sachen, die man nicht so gut messen kann. Also zum Beispiel Blutfluss in den Koronarien. Anscheinend macht es zumindest bei gesunden Menschen eine gewisse Vasodilatation der Koronararterien. Aber das wurde anscheinend noch nicht so richtig gut untersucht, ob das auch bei Leuten, die halt Dobutamin brauchen, im Sinne von zum Beispiel kardiogenem Schock im Rahmen von einem Herzinfarkt, ob das da auch wirklich die entsprechende Vasodilatation macht, die man sich so wünschen würde. Und dann, was ja auch noch interessant ist, ist jetzt bei Patienten im Rechtsherzversagen oder Patienten mit einem pulmonalen Hypertonus, ob es da irgendeinen sinnvollen Effekt hat, also sprich, ob es zum Beispiel einen pulmonalen Hypertonus behandeln kann. Und anscheinend gibt es auch da ganz stabile Untersuchungen dazu, dass es zwar zu einem gewissen Absinken des pulmonararteriellen Drucks kommt, aber das ist wohl nicht wirklich klinisch relevant. Und wenn man das eben haben möchte, dann muss man eher zum Beispiel auf Phosphodiesterase-Inhibitoren setzen oder auf andere Stoffklassen, aber eben nicht unbedingt auf Dobutamin. Genau, und damit kommen wir auch so ein bisschen schon dahin, welche Indikationen gibt es denn überhaupt für eine Dobutamininfusion? Wir haben das ja gerade schon ganz kurz erwähnt. Klar, die Hauptstrategie wird sicherlich sein bei Patienten im kardiogenen Schock. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere, zum Beispiel auch ein bisschen historischere Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel die Dobutaminferien. Also anscheinend muss es in der Vergangenheit Usus gewesen sein, dass man Patienten für eine kurze Zeit eben auf eine Intensivstation aufnimmt, um ihnen zum Beispiel für 48 bis 72 Stunden Infusionen von Dobutamin zukommen zu lassen, also so ähnlich wie so eine Levosimendan-Therapie, wenn man so möchte. Ob das wirklich durchschlagenden Effekt hat, sei so ein bisschen dahingestellt. Es gibt da ein paar Untersuchungen, die wir gefunden haben, die eben zwar zeigen, dass es schon einen messbaren Effekt auch nach 4 Wochen noch gibt, aber ob das wirklich zum Beispiel das langfristige Überleben im Vergleich zu den Leuten, die es nicht bekommen haben, verbessert, ist zumindest fraglich. Also nicht
so wahrscheinlich. Da ist auch irgendwie die pharmakologische Kausalkette auch nicht klar, warum das überhaupt funktionieren sollte, dass man jemandem da eine längere Wirkung als die paar Minuten, die COMT der Substanz eigentlich erlaubt, dem System zuschreiben sollte. Aber wir kamen eigentlich vom kardiogenen Schock oder den unterschiedlichen Schockformen und müssen da, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir machen das ja im kardiogenen Schock, um Cardiac Output zu optimieren. Und da gibt's, ich würde sagen, gemischte Meinungen in der Intensivwelt, ob das die optimale Substanz ist, das zu erreichen, oder ob man da gleich irgendwie einen Calcium Sensitizer nehmen sollte und damit vielleicht bessere Effekte hat. Und so wie ich das verstanden habe, steht es da einigermaßen unentschieden, dass man beide Substanzen dafür oder Substanzklassen dafür benutzen könnte. Die große Frage ist ja nicht nur der isolierte kardiogene Schock, also es ist ja nicht keine Substanz, mit der man oder mit der ich intuitiv, wenn man mir einen kardiogenen Schockpatienten vorlegt, würde ich nicht sagen, wir machen als erstes Dobutamin, sondern mein erster Reflex wäre irgendwie MAP hochziehen, indem ich Vasokonstriktion über Noradrenalin mache, und wenn ich damit nicht glücklich bin, dann überlege ich, welche Substanz ich dazu nehme. Das könnte im kardiogenen Schock eben Dobutamin sein. Darauf gibt es auch irgendwie keine gute Antwort, ob man das machen sollte oder ob man nicht einfach Adrenalin nimmt, wenn man diese Effekte auf den Adrenorezeptoren haben möchte. Es gibt Kliniken, die nutzen kein Dobutamin. Also Dogmen sind wie immer gefährlich, aber vielleicht gibt es da so Schwerpunkte.
Ich glaube, das ist ein ganz richtiger Punkt, finde ich. Es gibt einfach sehr viele Köche, die grundsätzlich, also jetzt zu allen Themen, wo man sagt, das machen wir hier aber immer gern lieber so oder so. Und es gibt bestimmt auch für ganz viele Versionen davon auch gute Gründe. Und ich finde, manchmal ist es auch so, wenn es so viel unterschiedliche Herangehensweisen an eine Sache gibt, scheint es nicht die eine beste zu geben, die sich durchgesetzt hat, sodass man sagen könnte, das ist jetzt genau das, wie es richtig ist, weil dann würden es irgendwie alle mehr oder minder so machen. Ich finde, das ist auch so ein bisschen gefühlt die Kernaussage, die es vielleicht zum Dobutamin gibt. Wir wissen so grob, was es macht, wofür es gut ist, aber es ist definitiv klinisch gesehen kein Heilmittel und die Studien sagen jetzt auch nicht, und damit wird alles besser und das ist viel, viel besser als alle anderen Sachen, weil man könnte natürlich jetzt auch mit Adrenalin irgendwie ein paar von den Effekten erreichen, die wir dem Dobutamin zuschreiben.
Gerade in dieser Kombination, wenn wir irgendwie sagen, wir müssen Vasokonstriktion machen und Inotropie, dann sind es ja Dinge, die wir zum Beispiel mit Noradrenalin plus Dobutamin erreichen könnten, aber wir könnten halt auch einfach nur Adrenalin benutzen und hätten theoretisch aus einer pharmakologischen Perspektive einen vergleichbaren Effekt oder einen erwartbaren Effekt.
Soweit wir das jetzt mitbekommen haben, sind sagen wir mal, randomisierte, kontrollierte Studien zu dem Thema bei kardiogenen Schockpatienten eher rar gesät. Also die findet man nicht so wirklich aus nachvollziehbaren Gründen. Was wir gefunden haben, ist eine Observationsstudie aus Frankreich, Spanien, Brasilien, Schweiz etc. Noch ein paar andere Länder dabei. Die haben mit so einer Propensity-Score-Analyse, also quasi die haben Patienten miteinander gematcht, sozusagen als hätte man sie randomisiert. Und zwar haben die untersucht, ob quasi Patienten, die Katecholamin bekommen haben für ihr akutes Herzversagen, ob die besser oder schlechter abgeschnitten haben als die Patienten, die es aus irgendwelchen anderen Gründen eben nicht bekommen haben. Und die haben tatsächlich festgestellt, dass also insbesondere Dobutamin, aber auch Noradrenalin und auch Adrenalin mit einer deutlich erhöhten Krankenhausmortalität assoziiert waren. Das ist aber, wie gesagt, nur so eine Art Datenbankstudie, wenn man jetzt so möchte. Also so richtig, wie ihr schon gesagt habt, abschließend erörtert ist das Problem nicht. Studie ist von 2011 aus Intensive Care Medicine, die können wir einmal verlinken, wer es gerne lesen möchte. Da geht es auch noch so ein bisschen um Vasodilatatoren und Diuretika im Zusammenhang mit akutem Herzversagen. Ganz interessant, aber ja,
genau. Aus so einer arroganten Perspektive habe ich da noch eine Ergänzung. Ich glaube, was ich cool finde, und möglicherweise schieße ich da auch ein bisschen über meine eigenen Ziele hinaus, ist, dass der Vorteil von dem Mischen von unterschiedlichen Katecholaminen daran liegt, dass ich versuchen kann, über die Laufraten oder die Konzentrationen von den einzelnen Substanzen dann die Effekte auf den entsprechenden Adrenorezeptoren besser steuern zu können. Also dass ich, wenn ich sage, ich möchte halt mehr Alpha oder ich möchte mehr Beta, dass ich dann die entsprechende Substanz dann eben hochdrehe, was mir in dieser Diskussion zwischen benutze ich Noradrenalin plus Dobutamin oder benutze ich gleich Adrenalin, dann vielleicht ein bisschen leichter fällt. Das ist so ein bisschen so eine ähnliche Diskussion wie beim es geht jetzt eine große Klammer auf beim Ketofol, ob ich Ketamin und Propofol in eine Spritze mische oder ob ich einfach beide Substanzen in zwei Spritzen dabei habe und dann die Wirkungen davon getrennt voneinander titriere auf ein Niveau, was ich gerne in meinen Patienten haben möchte. Bin kein Ketofol-Freund. Aber es ist, glaube ich, dann so eine Stilfrage.
Ich springe jetzt noch mal so ein kleines bisschen und unterbrecht mich, wenn ihr der Meinung seid, dass wir was anderes jetzt noch machen sollten. Aber ich finde noch mal diese ganze Überlegung, was das Dobutamin so ein bisschen macht und wo man das dann vielleicht sinnig einsetzen kann und wo vielleicht nicht, irgendwie ganz spannend. Also wenn man versucht, soweit man das eben kann, in dieser multifaktoriellen Sache das so ein bisschen runterzubrechen. Also ich rede jetzt von den Diagrammen, die es auch bei Deranged Physiology gibt. Wir haben jetzt gesagt, Dobutamin macht, wenn man es auf eine Sache runterbricht, am Ende das HZV ein bisschen höher. Wenn man jetzt nur eine Sache sagen dürfte. Und das macht es unter anderem darüber, dass es die Herzfrequenz steigert. Es wird damit sicherlich auch ein bisschen die Kontraktilität verbessern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es wird nicht nur Frequenz, nicht nur chronotrop, sondern auch ionotrop sein. Und was es wohl auch ganz schön macht, das ist auch sozusagen relaxierend, also lusitrop positiv, dass es sozusagen in der Diastole eine bessere Füllung geben kann, was ja tatsächlich auch nochmal irgendwie in dieser ganzen Diskussion zwischen systolischer und diastolischer Herzinsuffizienz ein großes Thema ist. Was ich finde ich auch ganz spannend ist, müssen wir schauen, ob wir das irgendwie noch schaffen aufzudröseln. Aber sagen wir mal, es macht jetzt die Herzfrequenz hoch. Unter anderem, es wird das besser pumpen hoffentlich, das Herz, auch von der Pumpkraft. Und wird aber den systemvaskulären Widerstand eher senken, was ja eigentlich den Blutdruck in Anführungsstrichen auch senken würde, wenn wir nicht sozusagen den überwiegenden Effekt haben von mehr HZV, was dann einfach dadurch gepumpt wird. Also in dieser Brücke HZV und periphere Widerstand, wenn das eine gesenkt wird und das andere hochgeht, wenn es im gleichen Maße wäre, würde der Blutdruck ja gleich bleiben, aber scheinbar wird ja das HZV höher gesteigert, als der Blutdruck gesenkt wird. So, und jetzt wissen wir aber irgendwie auch, Dopamin, Adrenalin, alle werden den myokardialen Sauerstoffverbrauch steigern. Und da wissen wir ja auch, dass das für das ein oder andere Herz, gerade das Herz, was eh schon so ein bisschen auf dem letzten Loch pfeift, unter Umständen ein Problem ist. Das heißt, es gibt, zumindest wenn man den Daten vertraut, gibt es einen Punkt, wo das Ganze dann nicht mehr in die Richtung geht, so wie schön viel hilft viel und mehr ist besser, sondern wir können auch mit dem Dopamin einen Punkt erreichen, wo die Füllungszeiten zum Beispiel für Koronarien oder für den Muskel einfach, wo er sagt, schneller kann ich jetzt nicht, mit ab der Herzfrequenz zum Beispiel. Da habe ich nicht mehr genügend diastolische Zeit für eine gute Erholung, für eine ausreichende Füllung wieder. Gerade jetzt zum Beispiel jemand, der auch eine diastolische Dysfunktion jetzt vielleicht hat, dann wird ab einem gewissen Punkt ist ja einfach von den Zeiten, die man dafür hat, nicht mehr genügend Zeit, dass das Blut in den Ventrikel reinkommen kann. Und dann pumpt es immer noch so einen halbvollen Ventrikel wieder leer. Und das Myokard wird immer schwächer, weil es immer weniger Sauerstoff bekommt. Und dann werden wir irgendwann so einen Knick erleben, wenn wir praktisch die Dosis immer weiter erhöhen, wo der Herzindex wieder fallen wird. Ihr guckt mich so fragend an.
Nee.
Okay. Also praktisch, die Herzfrequenz geht weiter nach oben, vaskulärer Widerstand geht weiter nach unten, aber der Herzindex oder das HZV wird ab einem gewissen Punkt wieder fallen. Das ist einfach sau fucking komplex.
Ja.
Hat euch das gepasst oder war das jetzt irgendwie mehr verwirrend als lösend?
Nee, ich glaube, das ist die Diskussion, die man halt zum Dopamin führt. An welcher Stelle hilft es mir, auf welcher Rezeptorebene, mit welchem Effekt auf meine, ja, am Ende effektive Zirkulation und welchen Parameter davon nehme ich als Ziel und ja, wie greife ich das an und wie monitore ich es? Ich finde, das ist halt, also sind wir schon so ein bisschen im Abschluss oder so ein bisschen in der Zusammenfassung, ist halt ein Pfeil im Köcher, den ich nicht verteufeln würde, aber den ich jetzt auch nicht als die goldene Kugel auf alles schießen würde. Aber das einfach mit dabei haben oder im Hinterkopf haben, dass es das gibt, mit dem man irgendwie möglicherweise Mikrozirkulation verbessern kann oder HZV optimieren, wenn man es vernünftig monitoren kann, dann ist doch gut.
Man kann ja fragen, warum nimmt man nicht einfach Adrenalin, ne, wenn man die entsprechenden Effekte haben möchte, weil ich meine, das macht ja so ein bisschen alles, wenn man so will. Dazu gibt es tatsächlich auch eine Untersuchung, die dann gezeigt hat, gut, Adrenalin hat ein höheres Potenzial, Laktatazidose zu machen, das macht mehr Arrhythmien und macht anscheinend auch ein bisschen Probleme mit der Magen- und Darmperfusion, wie wir ja wissen. Und ja, deswegen, also ja, wie du schon sagst, wahrscheinlich ist Dopamin in dem Zusammenhang ein bisschen differenzierteres Management, ne, weil man ja den beide Effekte, die man sich so erwünscht, halt steuern kann, dann eben über seine Noradrenalin- und Dopamin-Infusion und eben nicht das Ganze mit dem Hammer macht, sozusagen mit Supra.
Also möglicherweise.
Ne? Wer weiß.
Ja.
Ein kleiner Hinweis noch, es hat sich wohl gezeigt, und das ist auch nicht so richtig überraschend, Patienten, die schon Beta-Blocker-Therapien also therapiert sind, die sprechen natürlich ein bisschen schlechter an auf Dopamin. Und da kann man sich dann andere Substanzen überlegen, theoretisch zumindest. Aber also auch das ist unter Vorbehalt, aber das ist zumindest was wir hier nochmal in der Literatur entdeckt haben und was ja auch pathophysiologisch so ein bisschen Sinn macht. Wir können ja die Dobutamin-Ferien als...
Ja, das finde ich gut. Als offizielles CME-Codewort. Die CME-Punkte kriegt man übrigens, wenn man die auf der Homepage des Podcasts. Link ist hier mit eingeblendet oder kann man hier mit klicken in der Podcast-App. Ansonsten auf ins.umg.eu/podcast. Da gibt es die Seite der Episode. Da kann man das dann eintragen. Geht allerdings nur 4 Wochen nach der Veröffentlichung der Episode. Grüße an die Ärztekammer Niedersachsen. Shoutout.
Kriegst du eigentlich auch CME-Punkte für deine eigene Fortbildung?
Auf jeden Fall. Ja, klar. Ich habe noch einen, ich weiß nicht, ob man das als Fun Fact bezeichnen kann, aber noch eine abschließende Info. So aus einer chemischen, pharmazeutischen Perspektive ist das Dobutamin dem Salbutamol ausgesprochen ähnlich. Und so ähnlich, dass es Stimmen gibt, die sagen, wenn man Dobutamin benutzen möchte, könnte man auch erstmal versuchen, hochdosiertes Salbutamol zu inhalieren. Und möglicherweise sind die Effekte dann die gleichen. Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, den ich... Ich weiß nicht, ob ich das in so einer Sendung mit einigen tausend ZuhörerInnen sagen kann, aber das beim nächsten Salbutamol-Vernebeln bei einem Patienten, der ein Pico hat, muss ich mal vor Salbutamol und nach Salbutamol den Pico durchmessen und gucken, was passiert. Das würde mich mal interessieren.
Also du sagst, jeder Patient, der Salbutamol bekommt, braucht ein Pico, ja?
Nein, so nicht. Ich würde es andersrum formulieren. Jeder, der ein Pico hat, bei dem versuche ich jetzt mal
Salbutamol.
Zum Ausprobieren. Ja.
Wenn Pico, dann Salbutamol.
Das ist ein sogenanntes Verordnungsset gleichzeitig. Ja, das probiere ich einfach mal. Ich glaube... Ansonsten machen wir hier einfach einen Deckel drauf. In einem Innenpolitik-Podcast heißt es immer, die Lage ist ausreichend und erschöpfend. Wie sagen Sie es?
Erörtert,
genau.
Sofern es uns denn interessiert.
Zuvor, genau. Das finde ich ein gutes Schlusswort. Und vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns freundliche Bewertungen auf den einschlägigen Portalen. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Kann ich noch mal kurz was erzählen? Aber ich finde diese ganze Sache schon irgendwie spannend. Dieses Durchdiskutieren von der Herzinsuffizienz. Ich will es euch nur mal erzählen, es sei denn, ihr müsst jetzt weg.
Ich muss gleich weg, aber 5 Minuten habe ich noch.
Es gibt im Marino eine Tabelle, die im Prinzip postoperative Zeit bis 4 Stunden sieht und einen Patienten, der dann linksinsuffizient wird, postoperativ. Also es gibt eine Tabelle, die schaut auf Herzindex, Schlagvolumen, Herzfrequenz und Wedge-Druck. Also nicht Tabelle, ein Graph. Der schaut sich 4 Stunden postoperativ an und sagt halt, es gibt 3 Phasen. Am Anfang hast du, bleibt, sagen wir mal, Herzfrequenz, Schlagvolumen geht so ein bisschen runter, aber es passiert nicht viel. Herzindex bleibt auch gleich, aber als erstes Zeichen geht der Wedge-Druck hoch. Weil sozusagen wahrscheinlich einfach dann doch am Ende des Tages nicht mehr ganz so viel abtransportiert oder es nicht mehr ganz ausreicht. Und dann hast du die 2. Phase, wo der Wedge-Druck jetzt noch gehalten wird, aber es wird halt kompensiert, dass dein Schlagvolumen wird immer geringer, aber dein Herzindex fällt noch nicht, weil du halt mit der Herzfrequenz hochgehst. Mhm. Also als normale Gegenmechanismen. Und dann Phase 3, Schlagvolumen geht weiter in den Keller, Herzfrequenz plateaut dann irgendwann auf dem, was maximal möglich ist, aber hat halt das Problem, dass es dann schon keine gute Ratio mehr gibt, sodass irgendwie das Myokard noch genügend Zeit hat, sich zu erholen, und der Wedge-Druck geht immer höher. Also wie finde ich, ist eine schöne Geschichte, wenn man sagt, ja okay, und dann staut sich es halt irgendwann zurück und alles wird immer beschissener und sowas. Füllung wird wahrscheinlich auch nicht einfacher, wenn dann irgendwie der Rechte dann auch nicht mehr kann. Und dann versuchen sie so ein bisschen nochmal zu sagen, ja okay, systolisch-diastolisches Herzversagen, was wir ja ehrlicherweise, ich meine, wie häufig sprechen wir im klinischen Kontext in der Anästhesie jetzt sozusagen darüber? Ich weiß nicht, es, man liest es ja, diastolische Herzinsuffizienz und ja, okay, sieht man irgendwie in der EF nicht so richtig. Wenn wir uns eyeballing-mäßig das Ganze anschauen, wird die EF gut sein, weil bei der diastolischen Dysfunktion ist das Schlagvolumen vorher, nachher nicht ganz so scheiße. Also wenn du es dir anguckst, das sind genau die Punkte, die man dann nochmal ein bisschen genauer rausarbeiten müsste. Aber ich finde es tatsächlich ganz spannend. So, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, weil das ja irgendwie dann auch so einen gewissen Einfluss darauf hat, okay, das Herzinsuffizienz geht physiologisch ein bisschen tiefer, ohne jetzt irgendwie in das RAS reinspringen zu wollen. Und welche Tabletten man dann langfristig macht, weil da sind, glaube ich, andere besser. Aber ich finde dieses kleine, so Richtung Füllungsdrücke und sowas und wo da dann zum Beispiel das Dubutamin mit der Entspannung vielleicht ein bisschen helfen kann, das fand ich interessant.
Ja, am Ende ist es genau das, dass du halt super genau gucken musst, was passiert eigentlich gerade mit deinem Patienten und wie gehst du damit um.